Frucht. Abandum, ohne einen Freund. Viklava, gebrochenen Herzens. Ashrubihi, durch Tränen. Stanau, ihre Brüste. Asitya, benetzend. Vipine, im Wald. Shushvaram, laut. Praruroda, begann zu weinen. Sa, sie. Übersetzung. Da sie nun als Witwe allein in diesem Wald war, begann die Tochter Vidarbhas zu klagen und sehr laut zu weinen, wobei sie unaufhörlich Tränen vergoss, die ihre Brüste benetzten. Erläuterung. Bildlich betrachtet ist die Königin die Schülerin des Königs. Wenn also der sterbliche Körper des spirituellen Meisters, oh, uno momento, du verstehst kein Deutsch. Oh, but Vasudev, it's so rare that I can see you. Maybe we should make a, was? You no, but you are Vasudev, the pujari of Radha Madan Mohan. No, no, I mean, we have to do something which satisfies her. It will be, it's a prepared lecture. I think it's noteworthy to listen to it. It can give deep spiritual inspiration. Let me just Gaura Bhavani is an accomplished translator. Well, it's our duty to serve the Vaishnavas. Jetzt muss ich mal ganz sicher sein. Spricht der Rest von euch spricht Deutsch? Unter den Madhuris, na die Mucki? Ja. Ja, ich denke, wir müssen Deutsch. We have to do German. I'm very sorry, but there are many devotees I know who don't speak English so well. Once again. Now, by the way, today is Srila Prabhupada's disappearance day, and I remember when Srila Prabhupada disappeared in 1977, dann sind wir alle im Schloss Rettershof zusammengekommen und haben von Sri Vishnupad damals die Nachricht gehört, dass er eben den Körper verlassen hat. Ich kann mich noch deutlich daran erinnern, wir waren völlig fassungslos. Wir wussten nicht, was wir tun und denken sollten und waren sehr, sehr voller Qual. Es war die größte Qual, die ihr euch vorstellen könnt. Und in dieser Zeit haben wir uns dann einfach in die Halle hingesetzt, gar nicht in den Tempel. Ich weiß gar nicht, warum nicht in den Tempelraum, aber wir waren so überwältigt und auch durcheinander. Und er hat Sri Vishnupad damals diese Texte vorgelesen, die ich euch jetzt lesen werde. Es gab damals noch keine Übersetzung also sie war noch nicht im Deutschen übersetzt und dann haben wir aus dem Deutschen gelesen und ich weiß, das war einfach, ihr könnt euch das nicht vorstellen, wie die Devotees geschaut hatten. Es war so, wir waren, als würde der Govardhanberg auf uns gefallen sein. Oder besser der Mount Everest. Nicht so intensiv bedrückt waren wir. Boah. So, dann haben wir ein bisschen Trost gefunden in diesen Texten hier, die Prabhupada geschrieben hatte, in denen er uns eigentlich vorbereitet, wie wir mit dem Davonscheiden eines großen Acharyas umgehen können. Und ich möchte euch wirklich bitten, jetzt gut zuzuhören Auch einige von euch sind ermüdet, weil sie gestern ein wenig später als sonst ihr Nachtlager aufsuchen konnten. Aber ich glaube, das lohnt sich wirklich genau zu hören. Übersetzung. Da sie nun als Witwe allein in diesem Wald war, begann die Tochter Vidarbhas zu klagen und sehr laut zu weinen, wobei sie unaufhörlich Tränen vergoss, die ihre Brüste benetzten. Erläuterung. Bildlich betrachtet ist die Königin die Schülerin des Königs. Wenn also der sterbliche Körper des spirituellen Meisters seinen letzten Atemzug tut, sollten seine Schüler genauso weinen, wie die Königin weint, als der König seinen Körper verlässt. Jedoch sind der Schüler und der spirituelle Meister niemals voneinander getrennt, weil der spirituelle Meister immer bei dem Schüler bleibt, solange der Schüler streng den Unterweisungen des spirituellen Meisters folgt. Das nennt man die Gemeinschaft der Vani, Worte. Die körperliche Gegenwart nennt man Vapu. Solange der spirituelle Meister körperlich gegenwärtig ist, sollte der Schüler dem physischen Körper des spirituellen Meisters dienen. Und wenn der spirituelle Meister nicht länger physisch existiert, sollte der Schüler den Unterweisungen des spirituellen Meisters dienen. Vers 48. Utishto tishta raja she, sagt sie jetzt. Imang udadime kalang. Das Yudhya Chatra Buddhabhyo Bibhyatim Patumarhasi. O Beste der Könige, bitte steh auf! Steh auf! Sieh nur, wie diese Welt von Wasser umringt ist und von Räubern und sogenannten Königen wimmelt. Diese Welt fürchtet sich sehr und es ist deine Pflicht, sie zu beschützen. Erläuterung. Immer wenn ein Acharya kommt, indem er den höheren Anordnungen der höchsten Persönlichkeit Gottes oder ihres Stellvertreters folgt, stellt er die Prinzipien der Religion auf, wie sie in der Bhagavad Gita gegeben sind. Religion bedeutet, den Anweisungen der höchsten Persönlichkeit Gottes zu gehorchen. Religiöse Prinzipien beginnen dann, wenn man sich der höchsten Persönlichkeit Gottes ergibt. Es ist die Pflicht des Acharya, ein echtes religiöses System zu verbreiten und jeden zu veranlassen, sich vor dem höchsten Herrn zu verneigen. Man folgt den religiösen Prinzipien, indem man hingebungsvollen Dienst darbringt, insbesondere die neuen Vorgänge wie Hören, Chanten und sich erinnern. Wenn aber der Acharya verscheidet, nutzen unglücklicherweise Räuber und Nichtgottgeweihte die Gelegenheit und beginnen sogleich unautorisierte Prinzipien im Namen sogenannter Swamis, Yogis, Philanthropen, Wohlfahrtsarbeiter usw. so einzuführen. Im Grunde ist das menschliche Leben dazu bestimmt, die Anweisung des höchsten Herrn auszuführen. Und das wird auch in der Bhagavad Gita so gesagt. Manmana bhava mat bhakto majaji mang namaskuru mang evaisyasi yuktva evang atma mam mat parayanaha. Beschäftige deinen Geist immer damit, an mich zu denken, und werde mein Geweihter. Erweise mir Ehrbietungen und verehre mich. Völlig in mich versunken wirst du sicherlich zu mir kommen. Die Hauptaufgabe der menschlichen Gesellschaft besteht darin, zu allen Zeiten an die höchste Persönlichkeit Gottes zu denken, ihre Geweihten zu werden, den höchsten Herrn zu verehren und sich vor ihm zu verneigen. Das ist unsere Hauptaufgabe, an Krishna zu denken, sein Geweihter zu werden, ihn zu verehren und uns vor ihm zu verneigen. Mehr haben wir nicht zu tun in der menschlichen Lebensform. Der Acharya, der autorisierte Stellvertreter des höchsten Herrn, stellt diese Prinzipien auf. Doch, wenn er fortgeht, gerät alles wieder in Unordnung. Die vollkommenen Schüler des Acharya versuchen die Lage zu retten, indem sie aufrichtig den Unterweisungen des spirituellen Meisters folgen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt fürchtet sich praktisch die ganze Welt vor Räubern und Nicht-Gottgeweihten. Daher wurde diese Bewegung für Krishna-Bewusstsein begonnen, um die Welt vor irreligiösen Prinzipien zu retten. Jeder sollte mit dieser Bewegung zusammenarbeiten, um der Welt tatsächlich Frieden und Glück zu bringen.
Das Yudhya Chatrabadupyo Bibhyatim Patumar Hasi.
O Bester der Könige, bitte steh auf, steh auf. Sieh nur, wie diese Welt von Wasser umringt ist und von Räubern und sogenannten Königen wimmelt. Diese Welt fürchtet sich sehr und es ist deine Pflicht, sie zu beschützen. Von 96, nicht? Der Tod ist und bleibt immer eines der größten Herausforderungen an unser Sein. Ihr alle müsst sterben. Keiner ist ausgenommen davon. Wir werden alles verlassen, was wir hier aufgebaut haben. Deswegen ist der Tod eine Repräsentation der ewigen Zeit, die alles wegnimmt. Die Zeit nimmt unsere Jugend von uns, die Zeit nimmt unsere Gesundheit von uns und schließlich dann nimmt die Zeit unser Leben von uns, unser physisches, unser körperliches Leben. In jeder Sekunde nimmt die Zeit etwas von euch. In jeder Zeit, in Sekunde wird die Gegenwart von euch genommen. Leben heißt immer wieder Abschied nehmen. Wer anhaftet an althergebrachten, wird in schlaffender Routine ersticken und nicht in der Lage sein, tatsächlich ein innerliches Wachstum in seinem Leben zu verzeichnen. Vor einiger Zeit verstarb einmal ein 80-jähriger Devotee, der außerhalb einer Tempelgemeinschaft Krishna-Bewusstsein praktizierte, und man fand einen Brief auf dem Tisch, den er geschrieben hatte, bevor er den Körper abgelegt hatte. Er hatte, ohne irgendwelche Verwandten und Bekannten zu informieren, er war einfach gestorben. Und er wusste davon. Und dieser Brief war an mich adressiert. Er war nie abgeschickt worden, aber die Verwandten schickten ihn dann später mir zu, weil sie ihn fanden. Der sagte, in dem Brief stand, Leben bedeutet Abschied zu nehmen. Immer wieder. Der letzte Abschied ist dann halt der Abschied vom Leben selber. Wenn man bei Krishna Zuflucht gesucht hat, ist dies nicht schwierig. Nice, nicht? Sehr Krishna-bewusst. So, in diesem Spirit hat uns auch Srila Prabhupada vorbereitet auf sein Verscheiden. Im hohen Alter sagte er einmal, ich bin jetzt ein alter Mann und es hat bereits Warnungen gegeben. Bevor ich diesen Körper jedoch zurücklasse, möchte ich sehen, dass einige von euch sehr stark im Krishna-Bewusstsein sind. Srila Prabhupada hat immer wieder angedeutet, dass er den physischen Körper verlassen würde. Er hat nie einen Zweifel daran gelassen, aber wir konnten es niemals glauben. Als denn plötzlich Srila Prabhupada nicht mehr da war, war es für uns sehr, sehr schwierig. Ich weiß, einige Devotees sind wie Geister durch das Schloss Rettershof gegangen. Die konnten eine ganze Woche nicht schlafen und nicht essen. Oh, das war direkt besorgniserregend. Die standen vor den Wänden und konnten nicht mal weinen. So erschütternd war das bis in die tiefste Wurzel unseres Daseins. In der Bhagavad Gita sagt Krishna, als Arjuna ihn fragt, wer bist du? Kalosmi Lokachaya Krit. Ich bin die Zeit, die gekommen ist, um jeden Einzelnen zu beschäftigen. In dieser Welt gibt es manchmal Kinderspiele, da hat man so ein Plate, so ein Feld und darunter eine Magnetvorrichtung und man bewegt in den Magnet, der unter diesem Eisenteller ist und dann bewegen sich Soldaten, Elefanten, Zinkpersonen und so weiter und so fort auf diesem Feld. Vielleicht kennt ihr das, habt ihr das gespielt? Ihr wart noch, ich bin glaube ich eine Generation schon fast vor den meisten. Das haben wir in Deutschland, also wir haben das immer gespielt, den ganzen Tag waren wir mit diesen Dingen beschäftigt, diesen Elefanten und Soldaten bewegten sich unter dem Einfluss der Magneten, die unter ihnen hafteten. Genauso werden wir alle beschäftigt von der ewigen Zeit und sehen es nicht mal. Die Soldaten haben keine Möglichkeit, die Magnete zu erkennen, die sie bewegen. Genauso haben die meisten von uns nicht die Möglichkeit zu sehen, wie die Zeit und der Zeitfaktor uns in unserem Leben bewegt. Ja. Lord Kapiladev beschreibt den Zeitfaktor deswegen auch anhand seiner Wirkung auf Lebende, auf irgendwelche Naturphänomene. Zum Beispiel benutzte das Beispiel der Wolken. Die Wolken bewegen sich sehr schnell am Himmel. Wodurch sieht niemand. Aber wir wissen, es ist der Wind, das himmlische Kind, was dort die Wolken voranpusht. So werden wir auch von der ewigen Zeit vorangepusht. Jede Minute ist ein neuer Tod für den physischen Körper, der sich ständig verändert, indem alte Zellen wegsterben und neue geboren werden. Was ist denn so furchterregend bei dem Tod? Der Tod ist jedoch für einen Materialisten ein unglaublich brüchiges Problem, weil es bedeutet, etwas zu tun, was er nicht gelernt hat, nämlich Abschied zu nehmen und loszulassen von Anhaftungen. Für Srila Prabhupada war sein Verscheiden nicht wie das Verscheiden eines gewöhnlichen Menschen. Srila Prabhupada lebte in Krishna und dachte in Krishna und fühlte in Krishna. Und für ihn war der Tod deswegen nichts Furchterregendes, sondern eine andere Manifestation von Sri Krishna. Genauso wie ein Boot für einen Ertrinkenden zur Hilfe kommt. Genauso wie die Sonne für jemanden zur Hilfe kommt, der seinen Weg in der Nacht verloren hat. Genauso wie ein Arzt mit seiner Medizin einen Leidenden zur Hilfe kommt. Genauso kommt der Tod für einen Transzendentalisten zu Hilfe, indem er ihn aus diesem physischen Dasein heraus zurück zu Krishna bringt. Srila Prabhupada hatte uns gesagt, kurz vor seinem Hinwegscheiden, was ist denn das Problem? Er sah, dass wir so traurig waren. Wir reden über Krishna. Wenn ganz plötzlich der Körper zusammenbricht, dann ist das doch völlig in Ordnung. Wenn du im Kirtan stirbst, oh, dann ist das Leben erfolgreich. Gib mir bloß nicht diese Injektion und nee, keine Operation. Ich will nicht diese Atmosphäre. Ich möchte im Krishna Kirtan sterben. Das ist glorreich, nicht diese Sauerstoffflaschen. Sterben ist sonst mit Sauerstoff und so viel bereitet so viel Schwierigkeiten. Chantet Hare Krishna und lasst mich sterben. Und seid nicht gestört. Für Prabhupada war das Hinwegscheiden etwas ganz, ganz Natürliches und ganz Einfaches. Ich habe vor einiger Zeit von einem anderen spirituellen Meister gehört, weit entlegenes Gebiet, der zu seinen Schülern eines Tages sagt, ich möchte jetzt gehen. Aber such noch kurz in dem Kalender einen guten Zeitpunkt. Ich möchte ein glücksverheißendes Datum wählen. Nicht? So wie Leute, die in dieser Welt heiraten, die schauen genau auf den Kalender. Wir wollen einen glücksverheißenden Zeitpunkt finden, sodass wir eben die Kraft dieses Erscheinungstages haben als eine Segnung für unseren Grihastha-Ashram. Das wird ganz natürlich gemacht. So der Schüler war total verwirrt, aber doch nicht zum Sterben. Ach, und dann musste er aber den Zeitplan gucken. Und es ergab sich gerade, dass innerhalb von 3 Tagen ein besonders guter Zeitpunkt war. Und bebend kam er und sagte, Guru Maharaj, hier. Oh, ziemlich eilig, also da muss ich mich noch gut vorbereiten, sagte er. Ja, und fing an, sich nur einmal am Tag zu ernähren. Er reduzierte seine körperlichen Tätigkeiten und fing an, ununterbrochen sich in spirituellen Tätigkeiten zu beschäftigen. Er meditierte. Und dann am Tag, seinem Todestag, nahm er nochmal ein herzhaftes Frühstück zu sich und sagte nochmal, also welche Stunde nochmal genau? Ja, danke. So wie jemand, der fragt, was war noch die Verabredung? 7.15 Uhr, ja, danke. Und dann 7.15 Uhr setzte er sich hin, atmete tief ein und mit dem ausströmenden Atem verließ er seinen Körper. Auf Wiedersehen. Nicht in einer anderen Wirklichkeitsebene. So, wir hören auch von Großvater Bhishma, dass er genau den Zeitpunkt seines Todes aussuchte, um dann in einem total idealen Zeitpunkt seinen physischen Körper zu verlassen. Auch Prabhupada ging mit einer Selbstverständlichkeit heran. Er rief noch seine Schüler aus allen Teilen der Welt zusammen und sagte, ich möchte euch jetzt mit meinem Fortgehen meine letzte Lektion erteilen. Kommt, ich möchte das Beispiel geben für diesen wichtigen Augenblick. Und es war leider nicht allen bewusst, dass dies Prabhupadas Wunsch war. Aber viele Schüler feuchten seinem Ruf und versammelten sich um sein Bett, um den Hare Krishna Mantra zu chanten und zu sehen, wie Srila Prabhupada genau das verkörperte, was er ein Leben lang gepredigt hatte. Was denkt ihr, ist eines der Grundsätze von Prabhupadas Predigen, die hier relevant sein könnte? Ganz genau. Auch sehr gut. 2 Stimmen. Noch andere Stimmen? Worin würdet ihr Prabhupadas Philosophie, was er gesagt hat, zusammenfassen? Oh, das ist vielleicht jetzt ein bisschen anders. Als ich würde mal sagen, Grundsätze zusammenfassen, das ist sehr schwierig. Dass das Leben eine Vorbereitung auf den Tod ist. Mhm. Ja, bitte. dass seine Philosophie weitergegeben wird. Predigen ist die Essenz, Preaching ist die Essenz, sehr gut. Das Leben ist ewig, sehr gut. Oh. Ja. Dass man sich im Augenblick des Todes an Krishna erinnern kann. Our Prabhu is from Latin America. What would you say is one of the fundamental philosophical points of Srila Prabhupada? Excuse me? Srila Prabhupada's instructions. Essentiell. Yes, essentiell. No. Compassion, Mitleid. Mm-hmm. Jakob. Mahamantra chanten. Ja. Chantet einfach Hare Krishna. Ja, stimmt. Sehr wichtig. So, Srila Prabhupada lebte in dem letzten Augenblick völlig konsistent, also es war eine Linie mit seinen Lehren. Wir waren natürlich wahnsinnig besorgt und Prabhupada versuchte immer wieder uns wirklich zu zeigen, dass dies keine Situation ist, wo man besorgt sein müsse. Er hat immer wieder den Punkt, den er gepredigt hat, illustriert. Und ich weiß, es war, Prabhupada hat nicht nachgelassen, um uns das beizubringen. Das letzte Mal, als wir aus Deutschland Srila Prabhupada sahen, war in London und wir hatten einen Darshan von ihm bekommen. Er saß dort und er war völlig, eine unglaubliche Atmosphäre war um ihn herum. Er war völlig in Krishna vertieft und dann fragte er, habt ihr unsere Philosophie verstanden? Und zuerst haben wir natürlich alle geschwiegen, erstmal völlig schockiert, dass unser spiritueller Meister unter Umständen gehen würde. Und dann kamen die ersten, wie soll ich mich ausdrücken, Antworten. Prabhupada war mit all den Antworten nicht so recht zufrieden, bis er sagte, zuallererst einmal müsst ihr verstehen, dass das Leben ewig ist. Das ist das Erste, das ist das Wichtigste. Es gibt keinen Tod für die Seele oder für uns selber. Wir sind ewig. Das sollten wir zuerst einmal verstehen. Und dann, wir können uns noch erinnern, Tamal Krishna Maharaj erinnert sich, dass einmal aufgrund von der Schwellung von Srila Prabhupadas Körper ein weißes Talkumpuder zur Kühlung über den ganzen Körper getupft wurde. Und Prabhupadas Körper war also jetzt weiß. Und plötzlich lachte er los. Und völlig transzendental sagt, jetzt sehe ich aus wie Lord Shiva. Nicht? Zur Abendszeit, wenn die Sonne ein bisschen an Kraft verloren hat und nicht mehr so biss, ließ sich Prabhupada dann hochtragen auf den Balkon oben von seinem Haus da in Vrindavan. Und als sie ihn dann trugen, also nur noch Haut und Knochen eigentlich, fing Prabhupada plötzlich an, schallend an zu lachen und sich auf das Knie zu hauen. Und die Devotees dachten, was ist denn jetzt? Was gibt's da zu lachen? Das ist so, die fühlten sich nach Trauer, ne? Und Prabhupada machte, I tell you when I'm upstairs. Nicht? Ich sag euch, wenn ich oben bin. Und dann sprach er davon, dass hier bin ich. Nur noch ein Bündel aus Haut und Knochen und ich brauche 4 Leute, die mich hochtragen, nur um da hochzukommen. Das erinnert mich an diese Geschichte. Es gab einmal einen Mann, Der war so arm, dass er Grashüpfer essen musste. Er hatte nichts zu essen. Aber um auf Klo zu gehen, hat er einen prachtvollen weißen Schimmel gehabt. So, für viele von euch, die nicht Prabhupads Humor gewöhnt sind, nicht, möchte ich das noch erläutern. Nicht, damit wollte Prabhupada andeuten, dass es eigentlich lachhaft ist, wenn jemand so in so einem Zustand ist, dass er Grashüpfer zu sich nehmen sollte. Also wenn jemand so arm ist, dass er sich nicht mehr zu helfen weiß und dann einen Schimmel hat, nur um so eine unwichtige Tätigkeit, also sagen wir mal, unwichtig ist es nicht, aber es läuft so nebenher, nicht? Es ist kein großer zentraler Mittelpunkt eines Lebens, das auf entsprechende Örtchen aufzusuchen, nicht? Dafür einen Schimmel zu halten, dann ist das wirklich lachhaft. So meinte Prabhupada auch, jetzt, dass ich extra da nach oben komme, da zu vier starke Männer, ist eigentlich eine lachhafte Situation. Ich weiß, Prabhupada ist auf einer anderen Ebene und wir werden nicht über seine Witze lachen können, so wie er es kann, aber für ihn erschüttelte vor Freude und lachte, sein Lächeln ging bis zu beiden Ohren. Und das, was es für uns zeigt, ist, dass Prabhupada ganz und gar jenseits der körperlichen Auffassung des Lebens ist, dass er in so einem Zustand über so eine Situation sich köstlich amüsiert. Krishna. So, ich möchte abschließen. Es ist möglich für uns, mit dieser großen Seele, die einfach ein sehr, sehr lieber Diener von Mukunda ist, von Krishna ist, weiterhin Kontakt aufzunehmen. Unser Leben ist nur dann erfolgreich, wenn es uns gelingt, Kontakt mit so großen Seelen zu haben. Ja, Svetche, yes. Wir sind wie Sterne, die nur leuchten in Kontakt mit dem Mond. Wenn der Mond nicht aufgeht, sind die Sterne dunkel. So ist es auch in unserem Leben. Wenn wir nicht in der Nähe eines heiligen Lebens, wenn wir nicht eine starke Verbindung haben zu einer solchen Persönlichkeit, ist unser Leben alltäglich. Diesen Kontakt zu haben mit einer großen Persönlichkeit ist möglich, auch wenn diese Persönlichkeit, wenn Srila Prabhupada oder wo Srila Prabhupada jetzt schon den Körper verlassen hat. Wir können mit ihm Kontakt haben, wenn wir einfach in seiner transzendentalen Literatur lesen und diese Literatur täglich anwenden in unserem Leben. Spirituelle Literatur zu lesen ist dann erfolgreich, wenn wir uns an die Inhalte erinnern können, während wir leben. Das Lesen spiritueller Literatur soll uns aus unserer Enge, unserer Begrenztheit erheben und dann auf dieser spirituellen Ebene belasten. Wenn ein Devotee, der richtig und aufmerksam liest, in die Bhagavatam eintaucht, findet er dort plötzlich Shukadev Goswami, Narada Muni und vor allen Dingen Srila Prabhupada wieder. Es ist eine Kunst, die immer dem materiellen Verständnis versagt bleibt, wie man auf die spirituelle Ebene kommt. Das ist nie zu verstehen mit dem materiellen Verständnis. Diese Kunst kann von den ernsthaften Transzendentalisten angewendet werden, die sich wissen, wie sie mit den richtigen Mitteln diese spirituelle Ebene erlangen können. Wir müssten aufhören, auf der mentalen Ebene hin und her zu schwanken, sondern mit großer Begeisterung den Aufzug nehmen, den Lift, der uns auf die spirituelle Ebene bringt, wo wir weiterhin Kontakt haben mit Srila Prabhupada. Sonst ist das Leben unerträglich und bedeutungslos. Hare Krishna. Ich möchte hier ein vorläufiges Ende setzen für meine Ausführungen, aber natürlich bin ich sehr gespannt, ob wir das Thema noch vertiefen können durch eure relevanten Fragen, die hierzu kommen. Ja? Sascha.
Ich habe von diese Videos gesehen, von Beste, den Raufer. Und wir sehen am Ende, dass Frau als begraben in der Saal. Interessiert mich auch.
Bei einer gewöhnlichen Seele wird der physische Körper verbrannt. Das hat meines Wissens zwei Gründe. Der erste Grund ist, dass alle Anhaftungen für diesen Menschen zerstört werden an den physischen Körper, denn der Körper ist dann Asche und so kann die Seele weitergehen. Wenn jemand, der sehr angehaftet war während des Lebens an seinen Körper, stirbt, kann es gut vorkommen, dass er nicht sofort weitergeht, sondern als Geist darüber da bleibt. Deswegen ist es auch so eine interessante spukige Erfahrung, auf Friedhöfen zu sein. Die sind noch nicht weitergekommen, die hängen noch fest an dem Körper. Wenn ihr zu einem Unfallort kommt, wo tödlich Verunglückte sind, oder wenn ihr nur vorbeifahrt, ist es deswegen ratsam, sofort laut anzufangen, den Mantra zu chanten. Denn sehr oft ist noch der Verunglückte dort in seinem feinstofflichen Körper und hängt noch an seinem völlig beschadeten und zerstörten Körper, Buddha-Vasa. Deswegen sofort chanten, wenn man so am Verunglückten vorbeikommt. Das ist also der Grund, weswegen wir, um jemanden zu helfen, den physischen Körper, wie soll ich mich ausdrücken, vernichten. In dem letzten Sanskara, den Antyeshti heißt es in Sanskrit, tut man, wie soll ich mich ausdrücken, tut man das symbolisieren. Der älteste Sohn nimmt an einer Phase, das ist eine Urne, eine Turnurne, die so ungefähr so aussieht, wird genommen und da wird eine Schüssel raufgetan und dann eine Banane reingetan. Dann kommt der Sohn und haut die Urne kaputt. Das tut symbolisch zeigen, wie genauso wie sich jetzt die Luft der Urne mit der Gesamtluft vermischt, so vermischt sich auch der Atem des Verschiedenen mit der Gesamtluft. Und damit wird mit diesem dramatischen wird die Verbrennungszeremonie eingeleitet, wo dann der Körper sich total auflöst in seine Elemente, Luft zu Luft, Erde zu Erde, Asche zu Asche und so weiter, geht dann. Auf diese Weise hat der Verstorbene keine Möglichkeit mehr. Die Anhaftung wird gebrochen mit zum Teil doch einer sehr intensiven Methode, um ihm zu helfen. Außerdem ist es hygienischer, den Körper zu verbrennen. Nicht, wenn überall da tote Körper drin im Boden liegen, das ist nicht so clean. Der Hauptgrund ist aber der erste. Nun, bei einer großen Seele wie Srila Prabhupada da besteht keine Anhaftung an den physischen Körper. Und deswegen braucht der Körper nicht vernichtet zu werden, um ihm den Weitergang zu helfen. Der zweite Punkt ist, dass auch sein physischer Körper oder die Überbleibsel seines physischen Körpers eine unglaubliche spirituelle Kraft in sich trägt. Du kannst heute zu den Samadhis der großen Seelen gehen, wo ihre Gebeine liegen, wenn man so will, und kannst dann eine unglaubliche spirituelle Kraft dort bekommen. Viele haben erfahren, wie sie in der Samadhi von Srila Prabhupada, diesem Samadhi-Gebäude, eine direkte Gegenwart von Prabhupada gespürt haben und darüber hinaus ganz deutliche Antworten auf tiefe innere Fragen, unter Umständen auch Zweifel, bekommen haben. Oder das Samadhi von Raghunath Das Goswami am Radhakund. Ich glaube, du kennst es sehr gut, Gopinath, weil du dort mal eine Kassette aufgenommen hast mit Vrindavan Bhajans. Und da ist Raghunath Goswami gegenwärtig. Mahanidhi Maharaj beschreibt in seinem Buch, wie manche gesehen haben, wie Raghunath aus der Goswami aus dem der Samadhi kam, in einer spirituellen Form und sichtbar wurde. So, deswegen werden also aus diesen beiden Gründen wird es gemacht. Der Salzkegel ist dazu da, dass Ameisen ferngehalten werden. Nicht? So ist das mit dem. Und dann jetzt kommt der Nektar. Der wirkliche Nektar. Selbst die Blumengelande, die große Seele zuletzt getragen hat, hat diese enorme Kraft. Wenn der Karuna Bhavan einzugsbereit ist, könnt ihr dorthin pilgern. Dort habe ich auch ein paar Blumenblätter von der letzten Blumengelande. Da könnt ihr dann hingehen, beten und mal sehen, was passiert. Alles ist da. Noch jemand? Simon.
Du hast von mehreren Arten zu lesen gesprochen.
Ja.
Von Lesen überhaupt gesprochen. Kann man auch mehrere Arten lesen, dass man liest und doch nicht irgendwie Zeit von hat?
Ja, bei jedes kann man, die Frage ist, kann man auf verschiedene Arten und Weisen lesen, zum Beispiel so, dass man nichts davon hat. Ja, was würdet ihr als den wichtigsten Faktor bei jeder spirituellen Praxis ansehen? Dass man es ernst nimmt, sagst du. Konzentration. Aufmerksamkeit. Das ist ähnlich, ja. Diese Aufmerksamkeit oder Konzentration ist total wichtig beim Chanten zum Beispiel. Wenn du den wirklichen Nutzen aus dem Chanten ziehen willst, musst du aufmerksam sein, Simon. Nicht ein reiner Gottgeweihter unterscheidet sich von einem, sagen wir mal, Devoti, der noch nicht so fortgeschritten sein mag, darin, dass er total aufmerksam hört. Da ist also dieses schöne Nektar-Zitat von Sri Vishnupada unten am schwarzen Brett, ihr habt es bestimmt gesehen. Nicht? Das ist Zuhören, aufmerksam zu sein, ist ganz, ganz wichtig. Bhaktivinoda Thakur sagt, die Quelle von allen anderen Vergehen gegenüber dem Chanten ist die Unaufmerksamkeit beim Chanten. Nicht so. Beim Lesen ist es wichtig, dass man aufmerksam ist. Und du kannst es gibt drei Dinge, die unser Vrindavan-Institut für höhere Bildung empfiehlt, dass das Lesen aufmerksamer ist. Und ein Punkt, den Satswarup Maharaj empfiehlt, den ich gerne weitergeben möchte. Ich möchte mit Prabhupada anfangen. Srila Prabhupada sagt, dass man aufmerksam nur sein kann, wenn der Geist rein ist. Wenn da nicht so viel, du merkst es vielleicht auch, wenn da so viel im Geist ist, brrrt, Karussell, nicht? Dann ist es nicht möglich, wirklich aufmerksam zu sein. So, besonders wenn unreine Wünsche im Geist sind, dann ist es nicht möglich, sich zu konzentrieren. Sieht das, wenn man öffentliche Vorträge gibt, da muss man manchmal unglaublich aufs Gaspedal treten, damit die Leute wieder dabei sind. Nicht? Es ist auch unglaublich schwierig für Menschen, sich zu konzentrieren auf ein spirituelles Thema, wenn man nicht wirklich da sich Gedanken macht, wie man die wieder einfängt, Geschichte erzählen, mal die auf und so weiter und so fort. Da gibt es verschiedene Dinge, die Vorlesungsgebende in unserer Bewegung tun. Aufmerksamkeit ist nur möglich, wenn die Gedanken rein sind. Und die Gedanken sind nur rein, können nur rein sein, wenn die Tätigkeiten rein sind. Wenn du immer, wenn deine Tätigkeiten nicht, Brahmaranda heißt es, nein, du musst fragen, was habe ich denn jetzt gerade gelesen? Zweite Frage. Habe ich schon mal so etwas gehört, was in diesem Zusammenhang steht? Nicht, dass du ein bisschen kreativ dann wärst. Und dritte Frage. Wie lässt sich das anwenden für mein Leben? Und dann arbeitest du mit dem Text. Und wenn du mit etwas arbeitest, dann bist du aufmerksam. Das ist der Trick. Satswaroop Maharaj empfiehlt etwas, was er als Prayerful Reading bezeichnet. Prayerful, er betet zu Krishna, bete Krishna. Bei diesem Lesen offenbare spirituelles Wissen zu mir. Das ist auch sehr schön. Dass man mit einem Anliegen an das Buch herantritt. Wenn du ein Anliegen hast, ich sehe das zum Beispiel, ich möchte euch einen Tipp geben, Vorlesungen zu besuchen. Es gibt so die chronisch Ermüdeten bei den Vorlesungen. Die sind immer müde. Das kennt man, weil man seine Zuhörerschaft schon einschätzen kann. Ich sehe euch ja von vorne direkt immer. Für die mit diesem Problem zu tun haben es lohnt sich, das zu überwinden, weil man sitzt so und so da. Ob das jetzt eine Tortur ist oder eine erleuchtende Erfahrung, liegt ganz bei uns. Isn't it? Man ist so und so schon da. Might as well use the time. Ist ganz gut, vielleicht die Zeit zu nutzen. Bei den chronisch Ermüdeten ist es gut, wenn man den Geist beschäftigt. Manchmal ist es zum Beispiel wahnsinnig schwierig für uns Vorlesungen zu folgen. Kennt ihr das? Man weiß nicht, wo ist denn der rote Faden? Wo sind wir denn jetzt gerade? Nicht? Dann kann man einfach eine Notiz nehmen und einfach ein paar Notizen nehmen, dass man das verfolgen kann. Der Trick ist, dass man den Geist beschäftigt mit dem Thema. Denn so wie der Geist nicht beschäftigt ist, ist man schon wieder in der peinlichen Situation des Eingeschlafenseins. Es geht ganz, ganz schnell. Man muss den Geist engagieren. Beschäftigt ihn. Und so auch beim Lesen. Beschäftige deinen Geist, Simonski. Und dann, ich habe deinen Namen falsch ausgesprochen. Der Geist muss beschäftigt werden. Auf diese Art und Weise kann man dann aufmerksam sein. Hältst du das für praktisch? Und zwar an dem Thema. Sorgen, dass der Geist nicht anfängt, dich irgendwo an irgendein Flussbett hinzutragen oder und so weiter und so fort. Den Hals einer Bassgitarre. Man muss ihn wirklich fixieren und einfach nicht nachgeben, indem man sagt, was stand denn jetzt drin? Jetzt, Herr Volksschüler, jetzt sagen Sie mal, so sage ich manchmal zum Geist, ich beschimpfe meinen Geist dann auch gerne, sag, du bist ja wirklich, wie, du kannst dir nicht mal merken, was drin ist, hä? Und dann, okay, sagt der Geist, und man spekuliert in irgendwas, und dann gucke ich nach und sage, ha, 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 falsch. Das war in einer Vorlesung vor 20 Jahren, was du gerade sagst. Nicht? Und dann, man muss den Geist ein bisschen, nicht ein bisschen mit ihm umgehen, nicht sich alles gefallen lassen, was der alles weiß machen will. Und dann, okay, du kriegst noch eine nächste Chance. Der nächste Purple, und der ist ja ehrgeizig wie ein kleines Kind. Okay, jetzt tue ich das mit. Und dann kann man kreativ darüber nachdenken. Gib ihm was zu tun. Ja, hast du sowas schon mal gehört? Oh ja, sagt er. Ja, ja, da. Und plötzlich ist man mittendrin. Dann ist man im Feuer der Inspiration, dann springt man auf, sucht sich noch ein anderes Bhagavatam, sucht im Index nach, bis man es gefunden hat. Ja, sagt man, genau, da ist doch der Punkt noch weiter ausgeführt. Und plötzlich ist man nicht mehr, sieht man nicht mehr das Buch, sondern man ist ein Palast mit vielen interessanten Räumen, die man aufmacht und sieht, was für Bewohner dort drin sind, was dort ausgelegt ist, nicht? Und geht in dem Palast des inspirierten Lesens und nimmt überall Juwelen und Diamanten mit fürs Leben, nicht Erkenntnisse. Ist fast, Entschuldigung, Krishna Shakti, sofort. Ist fast, kennt ihr noch aus der Kindheit diese Bücher, die macht man auf, zack, und da ist so ein Schloss plötzlich da? Kennt ihr das? You have this in America? Und dann sind da, oh, oh, oh. Nicht, so wird dann plötzlich das Bar gewartet haben. Eine andere Wirklichkeit ist plötzlich da. Oh, hochinteressant. Aber wenn wir nicht aufmerksam sind, dann ist es, können wir damit nichts anfangen und legen das Buch dann auch irgendwann aus den Händen und kommen und sehen uns nicht nach dem Lesen. Krishna Shakti Prabhu.
Weil neulich wurde die Frage von Musa vorhin gestellt, oder in der Service war das, müsste jemand so Prabhupada sich jetzt aufhalten? Mhm.
Ja. Ja. Ich wiederhole gerne die Frage nochmal für die kassettenhörende Nachwelt. Gibt es irgendwelche direkten Aussagen von Srila Prabhupada selbst, wo er hingegangen ist, nachdem er den physischen Körper verlassen hat? Mir ist also eine Aussage bekannt, die er in einem Brief an einen seiner Schüler verfasst hatte. Der Schüler wollte etwas wissen, was eigentlich auch dieses Thema beantwortet. Er wollte wissen, ob es möglich ist, mit dem spirituellen Meister wieder Gemeinschaft zu haben. Und Prabhupada sagte dann, ja, wenn der spirituelle Meister verscheidet, geht er auf einen anderen Planeten, um weiter zu predigen, und seine ernsthaften Schüler kommen dann nach und assistieren ihm weiter. Das ist eine Aussage. Wir haben uns zu der Zeit, als Prabhupada den Körper verlassen hat, natürlich intensiv mit dieser Frage beschäftigt, wie man sich leicht vorstellen kann. Und Es ist so, der spirituelle Meister predigt, aber er ist auch mit Krishna zusammen. Prabhupada hat oft gesagt, hat in einem Gedicht geschrieben, wann werde ich wieder auf die Weide gründen kommen, Vrindavan, und mit dir lachen und frohlocken. Freulocking. Er hat seine Sehnsucht da zum Ausdruck gebracht, mit Krishna zusammen zu sein. Prabhupada ist mit Krishna und gleichzeitig predigt er. In unser Sampradaya hören wir davon, wie große Seelen diese in diesen zwei Bereichen tätig sind. Prabhupada war immer mit Krishna und ist immer mit Krishna und predigt zur gleichen Zeit. Das ist vielleicht etwas schwierig für uns zu verstehen. Das dauert Zeit, bis man das so hat. Aber diese eine Aussage ist da und dann, ja, habe ich hier, ich will mal sehen, ob ich hier ein Zitat habe. Es gibt viele Zitate, wo Prabhupada das sagt. Habe ich zu dem Punkt, habe ich nur das, was ich eben gesagt habe. Krishna. Wo er jetzt genau predigt, das wissen vielleicht manche von meinen Gottbrüdern besser als ich. Also ich. Ja, noch irgendwelche Fragen? Ja? Ja, ja. Fällt schon nach, ja, ja. Also, bei mir ist es so, wenn ich anfange, wenn ich chante, gerade dann wird mein Geist unaufmerksam. Was sollen wir tun? Das ist halt so, dass der Geist noch mit so vielen anderen Dingen beschäftigt ist. Wenn du ihn aber ein bisschen läuterst und mehr über Krishna weißt, dann wirst du den Geist leicht auf Krishna fixieren. Eigentlich kann man nur an Krishna denken, wenn man so ein bisschen Liebe zu Krishna hat. Nicht selbst in dieser Welt wissen wir, wenn dieses Gefühl sich des Herzens bemächtigt, dann denkt man immer an diese Person, für die man eben diese Zuneigung im Herzen entwickelt hat oder empfindet. Nicht so müssen wir irgendwie ein bisschen über Krishna wissen, dann ist es einfach beim Chanten auch an Krishna, beim heiligen Namen zu bleiben. Es ist interessant, in dem Lehrbuch über Bhakti Yoga, das ist der Bhakti Rasamrita Sindhu oder der Nektar der Hingabe in Deutsch, da erklärt Srila Rupa Goswami 64 Eigenschaften von Krishna. Und manche Devotees machen es so, dass sie einfach diese Eigenschaften immer wieder und wieder lesen, um einfach dann mehr zu wissen, wer denn Krishna ist. Damit du dann auch dich auf seinen Namen konzentrieren kannst. Ist nicht so, wenn wir jemanden, ich glaube, jeder von euch hat Menschen, die ihm viel bedeuten. Nicht? Und so wie denn dieser Name da ist, kommt eine große Vielzahl von Informationen. Zum Beispiel ist es bei mir so, Bhakti Charu Maharaj mache ich sehr, sehr gerne. Ich weiß nicht, ich war einmal im Krankenhaus gewesen, aber ich konnte überhaupt nicht mehr weiter vor Schmerz. Und dann kam ein Telefon aus Hongkong. Here is Bhakti Charu Maharaj, how are you? Weil, oh ja, also schon viel besser, muss ich jetzt sagen. Nicht? Tomorrow kommt ein Geschenk für dich an. Wirklich, und da habe ich mich den ganzen Tag gefreut auf ein Geschenk. Und morgen war dann so ein kleines, so ein Ding, wo man Adressen reintippen konnte aus Hongkong. So ein modernes Adressennotizbuch mit Batterie betrieben, nicht? Und so. Und kam am nächsten Tag wieder: How are you now? How do you like this? Und da entsteht einfach so viel Zuneigung für Menschen, die einem helfen, und die Bodhis, die einem die Mercy geben. Nicht? So eine große Sache. So ist es auch mit Krishna. Wir müssen ein gewisses Gefühl für Krishna haben, ein bisschen mehr wissen, was mit ihm ist. Und dann ist es einfach, unseren Geist zu fixieren. Krishna ist noch für viele von uns so abstrakt. Dann mischt sich da noch unser christliches Gottesverständnis da rein, der Vater, so das Vaterbild, so, und wenn ich da jetzt was verkehrt mache, dann kriege ich einen aufs Dach von Krishna, nicht so in dem Sinne, und nicht der strafende Gott, die göttliche Polizeiinstanz, nicht, und so, dann lies doch ein bisschen im Krishna-Buch, dass du ein bisschen mehr weißt von Krishna. Ja, Nico. Du sagtest, der spirituelle Meister verlässt nie seinen Schüler, auch nicht, wenn er den Planeten verlässt. Wie ist diese Verbindung zu sehen? Durch die Überseele? Ja, es ist tatsächlich so, dass der spirituelle Meister, also ich rede jetzt von einer großen Seele wie Srila Prabhupada, der direkte Repräsentant der Überseele ist. Nicht? Und mit der Überseele auch zusammenarbeitet. Und so erfährt auch, so erfährt dann der spirituelle Meister etwas über seinen Schüler. Manchmal denken Schüler, auch mein spiritueller Meister weiß ja nichts über, wo ich jetzt gerade war und was ich jetzt gerade denke und so weiter. Aber wenn Krishna das so will und so arrangiert, dann hat der spirituelle Meister einen Einblick da rein. Nicht? Ja, diese Verbindung zum Spiritual Meister, wenn er verscheidet, also zu Srila Prabhupada. Es gibt sogar einen Vers, hochinteressant, im Bhagavatamadishesh, machst du dich erinnern, wo gesagt wird: Oh, du Shukadev Goswami, du bist so wie die Überseele im Herzen gegenwärtig. Im Anfang, im ersten Kanto. Du bist da im Herzen gegenwärtig. Es ist also eine. Wir sind da zusammen. Prabhupada sagt davon, dass er sich nie getrennt gefühlt hat von seinem spirituellen Meister, und dass der spirituelle Meister immer da ist, genauso wie Krishna im Herzen gegenwärtig ist. Ich glaube aber, um das für uns zu erfahren, müssen wir eine gewisse Ebene entwickeln und wirklich da verankert sein. Das ist schon einmal, haben wir Prabhupada getroffen und gefragt, bevor er wegging: Können wir dich dann im Herzen treffen? Und sagte er, wenn du weg bist, sagte er: Ja, wenn ihr rein seid. Nee. Wenn ihr rein seid. Krishna. Gut. Dann würde ich sagen, Simon, du hattest noch eine kurze Frage, oder hat sich die ergeben? Ja, gut. Dann wollen wir hier ein Ende finden. Ich warte noch, bevor wir alle weggehen. Wie sehen die Festlichkeiten heute aus, Adishesh Prabhu? Was hast du da erfahren? Wir können mal sehen, ob wir vielleicht am Abend um 19.30 Uhr, finde ich, also sagen wir mal so, ich möchte jetzt nicht für, ich müsste noch mit Devotees sprechen darüber und möchte jetzt nicht einfach etwas festlegen, was ich nicht besprochen habe. Aber erkundigt euch doch beim Prasadam, ob um 19.30 Uhr noch etwas ist. Ja, beim Mittagsprasadam. Ich glaube, da sind alle ganz natürlich da. Das ist so ein Treffpunkt unter der Tagesweise, wo sie überall sind mit ihrem Service. Ja, da können wir das dann ja aushängen, wenn da was ist. Gut. Dann alles Gute. Srila Prabhupada ki jai, Sisi Gonitai ki jai, Gaur Premanandi Hari Hari Bol.